Herzlich willkommen im Studio Blau-Gelb. Heute mal wieder mit einem Gast, über den wir uns sehr freuen. Kein Spieler, kein Trainer, kein Manager, trotzdem eine ganz wichtige Figur bei Eintracht. Herzlich willkommen, Luca Podlech, Pressesprecher.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns, dass du da bist. Luca, viele, die uns hier zusehen, kennen dich wahrscheinlich auch von den Pressekonferenzen. Du machst das Ganze seit einem Jahr ungefähr in verantwortungsvoller Position. Und wir wollen heute mal besprechen, wie bist du da hingekommen? Wie hast du selbst auf Fußball gespielt? Was bedeutet Eintracht für dich? Und fangen wir ganz einfach mal an. Traumjob? Pressesprecher bei Eintracht? Ja oder nein?
Ich bin Braunschweiger Junge, hier geboren. Mein Vater hat mich mitgenommen. Da war ich 4 Jahre alt, glaube ich, stand ich das erste Mal ganz unten in der Südkurve. Deswegen unterm Strich würde ich sagen, ja, Traumjob.
Weißt du noch Spiel damals, Gegner, Mannschaft, wer da auf dem Platz stand?
Nee, ehrlicherweise weiß ich das nicht mehr. Dafür war ich noch zu jung. Meine ersten Erinnerungen habe ich so an die Saison 2006, 2007, wo das Stadion relativ leer war, weil wir ziemlich unerfolgreich waren. 5 Trainer verschlissen haben in einer Saison. Aber ich bin immer hingegangen. Das waren so meine ersten wirklich prägnanten Erinnerungen. Da war ich ungefähr 10.
Jetzt träumt natürlich jeder davon, eigentlich als Spieler dort mal auf dem heiligen Rasen zu stehen. Du hast jetzt in anderer Funktion die Möglichkeit dazu, auch regelmäßig mit den Spielern, mit dem Trainer, mit allen möglichen wichtigen Leuten in Blau-Gelb zu sprechen. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Wie sieht dein Joballtag aus? Also zum Beispiel heute ist es Dienstag. Hast du da schon Kontakt zu allen möglichen Leuten gehabt?
Ja, hatte ich. Ich hatte kurz bevor ich hierher gefahren bin, ein Interview mit Paul Jeckel für eine Zeitung aus Berlin. Die wollten gerne mit ihm sprechen. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was habe ich heute Morgen gemacht? Ich habe 2 Texte geschrieben und ein bisschen Budgets gemacht. Das gehört auch dazu mittlerweile. Wir haben so den Tag geplant, redaktionell, was steht an, an was müssen wir noch denken. Ja, also was, also eher Kleinigkeiten heute.
Und die Mannschaft hat ja schon trainiert. Bist du sonst auch bei jedem Training mal draußen oder wie ist da dein Rhythmus?
Nee, meine Faustregel ist, einmal die Woche will ich draußen sein, bestenfalls vor der Pressekonferenz, damit ich auch schaue, wer da ist, mir nochmal einen Eindruck hole. Sonst habe ich, aber auch wenn ich nicht auf dem Trainingsplatz mit bin, denn da arbeitet vordergründig die Mannschaft, nicht ich, habe ich regelmäßig Austausch mit der medizinischen Abteilung, wenn es nötig ist, mit dem Trainerteam. So dass ich irgendwie nah dran bin, aber auch nicht immer sichtbar.
Aber das heißt, wenn die Trainings nicht öffentlich sind, dann kannst du aber dir ein Training aussuchen und könntest zugucken, was du möchtest.
Ja, ich schaue mal, wie mein Kalender das zulässt. Die Jungs sind ja auch nicht immer draußen. Es gibt ja auch mal eine Einheit, wo sie dann im Kraftraum sind oder eher regenerativ arbeiten. Das sind dann eher Termine, die ich nicht wahrnehme, aber wenn es dann auf dem Feld hoch hergeht, wenn sie dann 11 gegen 11 spielen, dann schaue ich schon einmal die Woche mindestens raus, ja.
Was sind denn so die wichtigsten wiederkehrenden Termine in der Woche? Ich denke mal, klar, die Pressekonferenz ist ja auch ein Termin, der sehr publik ist. Klar, da kann jeder zuschauen. Bist du vor so etwas noch nervös? War das nur am Anfang so oder überhaupt gar nicht?
Ich habe ja schon angefangen, Pressekonferenzen zu leiden unter Danny Schäfer noch. Damals war Michael Schiele noch unser Trainer. Damals war ich ziemlich nervös. Das hat sich mittlerweile gelegt. Es gibt manchmal noch einen Peak vorm Derby. Wenn RTL da ist, hat eins, dann ist die Anspannung vielleicht etwas größer. Oder wenn ich weiß, es gibt eher komplexere Themen. Aber wir sind da hingekommen, dass Dani und ich uns regelmäßig austauschen. Immer vor der Pressekonferenz auch. Ich bereite ihm einen Tag vorher etwas vor, was ich denke, was Themen sein können. Was ich denke, was wir vielleicht auch erzählen sollten. Genau, das. Deswegen habe ich das Gefühl, dass wir mittlerweile etwas besser vorbereitet da reingehen und deswegen, das entspannt mich auch.
Aber so, das heißt, der Trainer kriegt von dir auch so eine Art Briefing. Das sind die medialen Themen der Woche. Da scannst du dann einmal alles, was so ist.
Ja, genau. Ich würde es vermutlich eher nicht Briefing nennen, sondern ein Sammelsurium aus Themen, ein paar Infos zum Gegner, die er mitunter natürlich selber am besten kennt, ein paar Infos zu unserer personellen Lage. Und ja, so gehen wir das dann durch. Schauen wir mal, was so links und rechts auch noch anfällt. Jetzt war natürlich letzten Wochen bestimmt durch die Derby-Thematik da eine angemeldete Demo. Hat eine Fanszene gesagt, sie kommt nicht, all das. Da möchte ich natürlich schon sicherstellen, dass das der Trainer, der natürlich auch einer derjenigen ist, der vordergründig in der Öffentlichkeit spricht, dass der vorbereitet ist und ihn bestenfalls niemals was unvorbereitet trifft. Das finde ich, ist meine Aufgabe und genau, das versuche ich so zu ermöglichen.
Trainierst du mit Daniel Scherning auch Kommunikation?
Nein, wir trainieren das nicht. Der Austausch hilft, glaube ich, uns beiden, weil wir sehr offen miteinander reden und jeder auch seine Meinung kundtut. Daniel selbst und so nimmt ihn, glaube ich, auch das Umfeld wahr. Das ist zumindest meine Überzeugung, ist ein sehr kommunikativer Typ.
Ja.
Der weiß grundsätzlich, was er will, auf dem Platz, aber auch daneben. Und das schlägt sich auch nieder in seiner Art der externen Kommunikation, finde ich. Und genau, also schulen brauche ich ihn nicht, sondern quasi halte ich ihn up to date. Das ist mir wichtig. Und ja, gibt auch mal eine Kontroverse. Also, ne, gibt auch mal eine andere Meinung. Dann reden wir offen drüber. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Aber da haben wir ein echt gutes Miteinander. Ja, du hast ja gefragt nach wiederkehrenden Themen. Also, das ist natürlich schon einer derjenigen, mit dem ich am allermeisten zu tun habe, weil es da auch um PR-Termine geht. Ja, genau.
So. Und mit den Spielern ist das so, dass die ab und an mal, vor allem wenn sie jünger sind, Schulungen bekommen? Was sage ich, was sage ich nicht? Klar, der Vorwurf ist natürlich, viele Leute, die Interviews sehen, auch im Fernsehen, die denken sich, ja, die erzählen ja immer wieder denselben Kram und Niederlagen werden immer wieder ähnlich erklärt und so weiter. Ist das so, dass man denen auch sozusagen Satzbrocken hingibt? Pass auf, wenn der dich das fragt, kannst du immer so ausweichen, falls du dir nicht sicher bist? Als Sicherheitsfallschirm vielleicht?
Ja, situativ ja. Gerade bei sensiblen Themen, sei es nach dem Spiel, Thema Sven Köhler in Darmstadt, wie habe ich die Situation gesehen? Er hat sie vermutlich anders wahrgenommen auf dem Platz. Dann reden wir darüber, dass man sich da nicht komplett verzettelt, wenn ich der Meinung, also Beispiel, niemand sollte irgendwie im TV-Interview sagen, das war ein klares Foul, wenn man es irgendwie schon besser weiß. Und da versuche ich, die Leute vor zu schützen. Ansonsten halte ich es aber so, ich finde es authentischer, wenn die Jungs so reden, wie sie sind. Ich glaube, grundsätzlich wissen sie schon, was man sagen kann und was auch nicht. Aber situativ versuche ich einzugreifen, ihnen noch einen Hinweis zu geben. Das ist mir wichtig, aber sie sollen schon die sein, die sie sind. Und wenn ich das Gefühl habe, mit ihnen zum TV zu gehen, dann weiß ich auch, dass sie das können. Und ja, also die reden nicht, was ich ihnen sage, sondern die reden das, was sie wirklich selber empfinden.
Ist das auch eine Gefahr, dass man es überreguliert in solchen Momenten, dass man eben die Spieler dann nicht mehr authentisch sein lässt, sondern einfach nur noch so Roboter, die irgendwelche Fetzen rausdonnern, die man auch erwartet?
Ja, vermutlich schon. Aber wahrscheinlich ist das auch, ob das großen medialen Interesses und Drucks, das ist vielleicht beim Zweitligisten noch anders. Beim guten Bundesligisten, da ist man vielleicht noch mehr unterm Brennglas. Aber ja, klar, die Gefahr besteht vermutlich, dass sie nur noch wie Roboter funktionieren und immer das Gleiche sagen und irgendwie was erzählen, aber nie richtig was sagen. Die Gefahr sehe ich schon. Und genau, deswegen bekommen sie von uns in dem Sinne keine Schulung, nur Hinweise. Und man muss halt auch sagen, gerade die junge Generation, die aus NLZs kommen, die ist damit groß geworden, auch mit diesem medialen Konsum. Und ja, viele wissen einfach, was man sagen kann. Und ja.
Viele Leute verlangen ja nach Typen im Fußball, nach echten Typen. Die würden durch so etwas ja auch immer wieder glatt gebügelt werden. Aber wenn man allein bei euch mal schaut, fallen mir auf den ersten Blick gleich schon zwei, drei ein. Natürlich Ermin, natürlich Polti, natürlich viele andere, Kaufmann auch, die einfach auch sie selbst sind und sich auch nicht verstellt haben. Aber ich meine, glaube, dass es unheimlich wichtig ist, sich da nicht zu sehr abzuschotten von, oder auch zu sehr Angst zu haben, mal etwas Kontroverses zu sagen, oder? Also so eine Debatte muss ja auch mal entstehen können.
Ja,
manchmal hat man ja Angst, dass die Vereine es gar nicht wollen.
Ja, aber das Gefühl habe ich bei uns ehrlicherweise nicht.
Nicht mehr, würde ich signalisieren.
Wenn du das so siehst, dann nicht mehr. Und diese Debatte um Typen, genau, ich finde zum einen, wir haben welche, gleich mehrere davon. Und es gibt auch Typen für die Kabine, die einfach in der Öffentlichkeit keine Lautsprecher sind, aber deren Wort auch in der Kabine Gewicht hat. Beispielsweise Sebastian Griesbeck, der war in der externen Kommunikation sehr unscheinbar, hat selten Interviews gegeben und war dennoch für die Kabine ein enorm wichtiger Charakter. Danilo Wiebe, all solche Jungs. Also da gibt's Typen, die aber vielleicht das nicht nach außen tragen, sondern intern halten. Das ist auch in Ordnung, muss man akzeptieren.
Jetzt hatte ich es vorhin einmal gesagt, du machst das Ganze jetzt ein Jahr auch. Was waren denn so deine ersten Schritte, deine ersten Ideen, die du auch unbedingt umsetzen wolltest in der Sache? Du bist schon länger bei Eintracht, kannst du ja nochmal sagen, wie viel du auch davor schon mit Denise zusammengearbeitet hast. Und dann konntest du ja ab dem Moment auch viel freier, kreativer aus der Verantwortungsposition heraus wirken.
Genau, also ich bin schon gefühlt Ewigkeiten bei Eintracht, mit 14 mal als Schülerpraktikant angefangen. Über eine Ausbildung habe ich nochmal studiert, aber Ja, ich glaube, seit 2013 habe ich immer einen Arbeitsvertrag mit Eintracht in unterschiedlicher Ausgestaltung. Das heißt, ich habe viel kennengelernt, das hilft mir natürlich. Und genau, die ersten Punkte waren, glaube ich, mehr Bewegtbild auf den Kanälen, ein Stück weit auch mehr Humor, ein bisschen weniger konservative Kommunikation. Wenn ich das sage, dass ich das gewollt habe, dann war das auch die Meinung von vielen anderen bei uns intern. Wir haben einfach nur einen Weg gesucht und gefunden, wie wir das hinkriegen. Wir haben Ende letzten Jahres schon neuen Kollegen bekommen im Bereich Social Media. Wir haben darüber hinaus habe ich noch einen Mitarbeiter, der das Thema Fotografie und Bewegtbild auch super kann. Wir haben externen Dienstleister. Wir mussten ehrlicherweise uns nur ein bisschen mehr trauen und zwei, drei Sachen anpassen. Und haben dann schon relativ zügig aus meiner Sicht geschafft, ein bisschen mehr Bewegtbild zu bekommen, ein bisschen mehr so, ja, irgendwie nahbarer zu werden, mal ein paar Insights zu zeigen, irgendwie das Ganze ein bisschen offener zu gestalten. Mhm. Was man dabei nicht vergessen darf, ist bei so einer Implementierung, dass wir natürlich auch dann in einer sportlich erfolgreichen Zeit waren. Als Daniel angefangen hat im November, hatte man das Gefühl, man hat auch einen Stimmungsumschwung geschafft. Mhm. Daniel war und ist ein sehr guter Kommunikator. Parallel dazu hat Benny Kessel angefangen, eine Identifikationsfigur für das Umfeld, der eine klare Idee reinbringt, klare Vision hat für die Eintracht. Und ich glaube, dann lassen sich so eine Themen einfacher zu bespielen. Und das hat uns geholfen. Das kam auch an, so nehme ich das zumindest wahr. Jetzt geht es aber ein Stück weit auch darum, das zum einen zu verstetigen und weiterzuentwickeln.
Aber das war ja so eine Art Nullpunkt letztes Jahr im Oktober, November, praktisch ein Jahr her, als eigentlich alles im freien Fall und schon auf den Boden gecrashed war. Natürlich hat man dann auch die Freiheit, das zu tun, was man einfach immer schon machen wollte, weil jetzt glaubt ja vielleicht eh keiner mehr an die Eintracht. Und das ist euch auf jeden Fall so gelungen aus der Außensicht auch, dass ihr da einen Umschwung geschaffen habt und den ihr auch fortgetragen habt bis zum Ende der Saison. Also ohne diese emotionale Komponente wäre das ja nicht so lange gegangen. Das funktioniert ja nur über Emotionen, die auch bleibt. Und da habt ihr ja dann wahrscheinlich auch als Medienabteilung, auch diejenigen, die das Ganze so ein bisschen in die Öffentlichkeit treibt und damit auch die Fans mitnimmt, auch einen Großteil mitgemacht, glaube ich, einfach um die Eintracht auch so ein Stück weit erlebbarer wieder zu machen, offener, lustiger, nicht so verkopft.
Ja, das muss natürlich ein Stück weit auch das Ziel sein. Ich meine, wir reden hier über Fußball. Das ist ein Sport, der viele Millionen Menschen in Deutschland begeistert und wo viele Menschen auch hier im Braunschweiger Land hingehen, um eine gute Zeit zu haben. Und die beschäftigen sich mit Eintracht Braunschweig, weil sie vielleicht auch gedanklich mal wegkommen wollen vom Alltag, sondern sie wollen einfach ihrem Hobby danach gehen. Und es ist doch cool, wenn sie auch mal eine Frage der Woche sehen beispielsweise. Das Format ist sicherlich nicht neu und da haben wir das Rad auch nicht neu erfunden. Allerdings gab es die Frage der Woche noch nicht mit unseren Spielern. Mhm. Und ich denke, das interessiert die Leute. Und so haben wir das wahrgenommen, dass es da einen großen Bedarf gab. Und ja, das wollen wir gerne verstetigen, auch wenn es sportlich holpriger läuft. Wir hatten jetzt auch einen schwachen Saisonstart mit einer anderen Stimmung im Umfeld. Und dennoch sollte man an gewissen Formaten einfach festhalten, nie die Demut verlieren. Und nie den Blick für die Realität oder für den aktuellen Status quo, aber dennoch irgendwie sich an seinen grundsätzlichen Pfeilern, die man sich so gesetzt hat, dran festhalten und schauen, dass man einfach seine Dinge weiterentwickelt. Und witzigerweise, ich erinnere mich an ein Gespräch in Spanien im Trainingslager. Wir waren am Strand nach dem Frühstück mit damals Maurice Multhaub und Torben Hoffmann. Und die haben gesagt, ey Mensch, Holstein Kiel macht das so gut auf Instagram. Warum machen wir sowas nicht? Und in den Folgemonaten, ich habe dann oft drüber nachgedacht, in den Folgemonaten kamen immer wieder Spieler an, die gesagt haben, ja, warum haben wir so wenig Bewegtbild? Warum machen wir nicht sowas wie die Frage der Woche? Und diese Jungs selber haben total Lust drauf.
Ja, okay, das ist cool.
Und jetzt mit Daniel haben wir auch einen Trainer, der auch sehr modern tickt, der weiß, dass das auch nötig ist. Und ja, ich finde, das tut uns gut. Daran sollten wir festhalten. Eine Prise mehr Humor, nicht alles so konservativ ernst nehmen. Ich glaube, das macht ein Stück weit uns sympathischer, Fan näher. Da gilt es zumindest im Digitalen dran festzuhalten. Und auch, wir haben ja auch manches Physisches umgesetzt, beispielsweise Saisoneröffnung, jetzt in offiziellen Trainingsauftakt gemeinsam mit unserem neuen Hauptsponsor Bravo. Ich glaube, das alles sind so Dinge, die echt gefehlt haben, die nach Corona nie wieder angelaufen sind, wo wir Nachholbedarf haben. Das haben wir erkannt. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, wenn auch noch nicht alles perfekt ist. Ja, es gibt weiter Dinge zu verbessern, da sind wir dran. Aber es macht Spaß, das zu begleiten, ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Social-Media-Kampagne oder die Fortentwicklung, die ihr hattet, in der Kombination Hertel-Vollmann vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen wäre. Das musst du auch nicht beantworten. Aber was sind denn sozusagen eure Pläne jetzt? Was habt ihr für Ziele auch für dieses nächstes Jahr? Gerade wenn du über deine Abteilung sprichst, habt ihr da noch neue Ideen?
Ja, wir denken über neue Formate nach. Ich glaube, das ist wichtig. Auch über Austauschformate mit Neudeutsch Stakeholdern, mit Fans, vielleicht auch mit unseren Sponsoren. Da gibt es auch schon neue Formate. Es gibt so einen Stammtisch, wo Sponsoren und die Eintracht zusammenkommt in unterschiedlichen Konstellationen. Ich glaube, sowas brauchen wir auch für Fans, die daran interessiert sind, für Mitglieder, wenn die am Profifußball interessiert sind. Also ich glaube, da müssen wir noch ein Format finden, wie wir da besser zueinander finden, regelmäßiger zueinander finden. Der BTSV hat beispielsweise jährlich so eine Mitgliederversammlung. Neben der normalen Mitgliederversammlung haben sie auch noch eine Infoveranstaltung im Sommer. Ich glaube, wir müssen mal schauen, wie wir da hinkommen. Aber das ist wichtig, dass wir im Austausch bleiben, denn ein Stück weit arbeiten wir natürlich auch für die Leute und die wollen wir mitnehmen auf dem Weg. Da sind wir dran. Und genau, ich würde gerne mittelfristig zumindest meine Abteilung personell noch etwas verstärken. Das sind so die Next Steps, glaube ich, die wichtig sind.
Jetzt hast du schon gesagt, am Trainerteam bist du natürlich sehr nah dran, ist ja klar. Und jetzt gibt es ja nun auch im Sommer und im Winter zwei extrem interessante Perioden für uns mit den Wechseln. Wie ist denn das da auch, dass du da mit Benny Kessel zusammen jeden Morgen einmal das Transfer-Update Eintracht, wir sind an dem und dem dran. Da ist nichts dran, falls dich jemand fragt, sagt dies und das oder wie läuft das dann?
Ja, es ist so ein Mix aus vielen Dingen. Also ich habe guten Austausch mit Benny. Wir sitzen beide im Kubus und die Wege sind kurz. Das heißt, ich besuche ihn regelmäßig und stecke mal meinen Kopf rein. Und wenn er dann eine Minute hat für mich, dann reden wir darüber. Dann geht es natürlich auch darum, ob ich schon vielleicht was vorbereiten kann.
Aber ganz kurz, in der Regel, wie weit im Vorfeld weißt du schon von einem Transfer?
Ah, das ist ehrlicherweise total unterschiedlich. Spätestens 2-3 Tage vorher weiß ich, dass er Spieler XY zum Medizincheck kommt, dass er dann da ist. Wir haben ja uns jetzt auch, letzten Sommer war natürlich der Umbruch riesengroß. Wir haben uns vorher Gedanken gemacht, wie wollen wir die Spieler eigentlich vorstellen bei uns und haben ja eigentlich den Content auch deutlich erweitert. Neben dem offiziellen Bild, herzlich willkommen, haben wir ja auch noch meistens ein Reel gemacht oder noch eine besondere Fotostrecke oder sind mal außerhalb des Eintrachtstadions gewesen, haben sie beim Medizincheck begleitet oder mal ein Fotoshooting in der Stadt gemacht. Das muss oder natürlich
Polti irgendwie mit auch, Jumbo Weisheit.
Oder Polti mit Jumbo Weisheit. Du musst natürlich dann auch die Leute, also A, musst du erstmal die Idee kreieren. Da bin ich Gott froh, dass ich gute Kollegen habe. Mhm. Wir haben ja auch mittlerweile wieder eine Marketingabteilung, die vor Kreativität nur so strotzt. Das geht mir vielleicht ein Stück weit ab. Da bin ich froh, dass die da sind. Und es ist natürlich wichtig, dass wir auch mit der Marketingabteilung zusammenkommen, denn eine Idee braucht manchmal auch Zeit. Man muss die Möglichkeit haben, drauf rumzudenken und ja die Idee vielleicht auch mal von links, von rechts zu beleuchten. Deswegen so 2-3 Tage vorher wäre schon wichtig, dass ich das weiß, dass ich dann auch die Kommunikation fertig machen kann, dass ich überlegen kann, was passt zu unserer Sportstrategie, passt unsere Sportstrategie jetzt zu dem Spieler, können wir da was, eine Botschaft senden, irgendwie so ein paar Tage bitte ich dann schon, dass ich mich mit meinen Kollegen darauf einstellen kann, dass Spieler XY kommt und ja.
Wie schwer fällt es dir dann, den Schnabel zu halten?
Überhaupt nicht.
Bist du da so verschwiegen?
Ja.
Erzählst du das deinen Eltern, deiner Freundin, irgendjemandem?
Meine Freundin hat nicht so ein großes Fußballinteresse.
Also ist wirklich völlig egal. Du, Cristiano Ronaldo,
nein, ehrlicherweise nicht. Also ist mir egal. Mag sein, dass wenn ich weiß, tags drauf ist ein stressiger Tag, weil ein Neuzugang kommt, dass ich das zu Hause mal platziere. Aber da erwähne ich nicht den Namen, das hilft dann auch nicht. Und im privaten Freundeskreis auch nicht, weil ich glaube, das Vertrauen, was mir dann die Geschäftsführung schenkt, möchte ich nicht missbrauchen, das behalte ich für mich.
Und wie sind dann auch zum Beispiel gab es ja im Sommer eine interessante Personalie mit dem Kollegen Pretein, das dann von der Bild-Zeitung, glaube ich, vermeldet wurde, der ist fix bei Eintracht. Und dann kommt so eine Push-Nachricht und du schreckst wahrscheinlich morgens aus dem Bett auf und denkst, hä, davon hat mir keiner was erzählt. Das
gibt's auch. Gibt's ja auch. Dann rufe ich Benny an. Mhm. Dann frage ich, was ist los? Mhm. Habe ich was verpasst? Hast du was vergessen zu erzählen? Ja, genau, das kommt natürlich auch vor, das hatte ich gerade vergessen zu erwähnen, dass es natürlich auch viele Fanseiten gibt und Transfermarkt und Bild und Kicker und überall kursieren Gerüchte. Mhm. Und wir kommentieren die Gerüchte ja grundsätzlich nicht. Ich denke, das ist auch nicht ganz so clever. Aber seltens, und im Fall Pretein war es so, ist ein Gerücht irgendwie so hartnäckig und man hat das Gefühl, wir haben den schon verpflichtet. Mhm. Und ich habe da mit Benny damals drüber gesprochen. Dann war das Thema für uns intern relativ schnell klar. Und dennoch waren wir abends oder Samstagabend haben wir dann in Köln gespielt. Ich glaube, das Gerücht ist Freitag aufgekommen. Mhm. Und dennoch war es sowohl für Sport 1 als auch für Sky ein Thema noch vorm Spiel. Da mussten wir uns dann mal abstimmen.
Also da hattest du dann beispielsweise auch Daniel Scherning vorbereitet und gesagt, die Frage kommt bestimmt. Ja. Lass uns mal eine Antwort oder sozusagen eine Leitlinie in der Kommunikation entwickeln, die du da benutzen kannst.
Ja, ehrlicherweise haben wir uns an dem Spieltag noch mit Benny zu dritt uns in den Katakomben des Stadions abgestimmt, weil das Thema hatte dann auf einmal so eine Dynamik. Mhm. Und dann muss man irgendwie dann auch klar sein, was man darauf antwortet.
Und ist das auch so, dass Benny dir mal ein paar Ideen skizziert und du dann sagst, oh, ich hätte gern noch einen von Schalke, und zwar Luca Pottlich, der ist zweiter oder dritter Torwart oder so, dritter, vierter irgendwie.
Ich weiß es gar nicht, ich glaube dritter mittlerweile.
Stimmt, ja klar, Hekerin Hoffmann. Ja. Und dann gibt es da tatsächlich einen Luca Pottlich. Wäre das nicht ist dein Traum, diese Pressemitteilung zu schreiben?
Ja, wenn es um mich selber gehen würde vielleicht. Aber dafür hat es leider nicht gereicht am Ende. Witzig wäre es schon. Ich habe verpasst, ihn kennenzulernen auf Schalke. Mhm. Vielleicht sitzt er ja noch Rückrunde auf der Bank. Und
das Trikot müsstest du dir eigentlich nochmal holen.
Eigentlich schon, ne?
Kannst du Torben Hoffmann noch bestimmt fragen. Sonst kurz, Torben, der guckt das hier bestimmt auch. Besorgt mal ein Trikot für Luca.
Ja, Zufälle gibt's. Es gibt nur zwei Luca Pottlichs bei Transfermarkt. Einer bin ich, einer ist er und wir beide sind Torhüter. Oder waren Torhüter, wie man es nimmt.
Waren, jetzt sagst du schon selbst, hast du deine Karriere schon offiziell beendet?
Auf gar keinen Fall. Nein, ich will die nicht beendet wissen. Ich habe sie pausiert im Sommer, ganz bewusst, weil ich mich für den Job entschieden habe, mit all seinen Verpflichtungen, mit allem Einsatz, den er erfordert. Und um denen gerecht zu werden, glaube ich, hilft es mir, wenn ich da ein Stück weit kürzer trete. Aber das Kicken selber fehlt mir schon.
Logisch, aber wenn man im Sport arbeitet, wir merken es ja genauso, sind die Wochenenden halt verplant. Abends geht es oft auch unter der Woche ein bisschen länger. Das heißt, regelmäßiges Training ist dann auch nicht mehr so richtig drin. Aber ja, es fehlt, ne? Also
ja, als Ausgleich ein Stück weit, Kabinengespräche, aber auch das sportliche Messen. Ich habe ja dann einer bei Freiturner gespielt, in der Oberliga. Ein herausragendes Jahr, auch wenn wir sportlich abgestiegen sind. Da nimmt man schon viel mit. Dann ein halbes Jahr in der U23 gespielt letztes Jahr unter Marc Filzner, dann unter Rieder Kita, Torwarttrainer Jasmin Fesic. Das macht schon Spaß und ein bisschen so die eigene Challenge unter der Woche, weil der U23 habe ich jetzt wenig Einsatzzeit bekommen. Aber ja, das fehlt schon, muss man sagen.
Wann war denn für dich klar, dass es wahrscheinlich nicht für ganz oben reichen wird?
Ja, ehrlicherweise habe ich es nie richtig forciert. Hätte vielleicht früher meinen Jugendverein verlassen müssen, war immer recht talentiert, aber hatte nie persönlich die Ambition, wirklich Fußballprofi zu werden. Und ich glaube, irgendwann wäre dann auch das Limit da gewesen, selbst wenn ich mehr trainiert hätte. Ich bin happy, wie es gelaufen ist, Oberliga. Das ist ein Niveau, worauf ich auch stolz bin, dass ich das mal gespielt habe, was ich nach wie vor gerne spielen würde. Aber was sich einfach mit dem Job nicht vereinbaren lässt.
Ja. Sebastian Polter hat neulich erzählt, er war bis zur U16 oder 17 selbst noch Torwart. Warst du die ganze Zeit Torwart? Hast du auch mal draußen gespielt?
Ich habe ein Jahr mal auf dem Feld gespielt.
Aber schnell wieder zurück, weil
Sechser, Technik ordentlich, Laufleistung mäßig. Deswegen bin ich schnell wieder zurückrotiert.
Musste der Weg zurück, ist ja klar.
Ja.
Gibt es denn die Möglichkeit für dich, auch mal im Trainingslager oder so mal mitzuspielen? Mitzutrainieren?
Letztes Jahr habe ich 2, 3, 4 Einheiten im Laufe der Hinrunde bei den Profis absolviert. Das hat aber den Grund, dass Justin Duda runter zur U23 ist zum Spieltag. Und ja, bevor ich dann dort auf der Bank gesessen habe, habe ich dann ab und zu mal bei den Profis ausgeholfen.
Mhm. Mit Moppes
noch. Mit Moppes Pets, genau, ja. Mit Torben Hoffmann, mhm. Tino Casali. Das ist schon speziell, gerade weil ich damals ja schon stellvertretender Pressesprecher war und die Jungs, ja, ich die Jungs schon lange kannte. Jetzt hat sich der Kader natürlich schon so weit geändert, dass davon nur noch die wenigsten wissen gefühlt. Das ist doch in Ordnung.
Ja, okay, aber lass uns mal kurz in den Eintracht-Kader reingehen. Wer ist der netteste Typ?
Oh, ich habe ehrlicherweise, es ist ein guter Haufen. Das war es schon die letzten Jahre. Also da können wir uns überhaupt nicht beschweren. Das sind echt feine Kerle. Ich muss sagen, dass aufgrund der Historie, dass man sich jetzt einfach mehrere Jahre kennt, habe ich ein engeres Verhältnis zu Robin Krause, zu Yannis Nicolaou, zu Fabio Kaufmann. Also das sind dann schon die Jungs, die man einfach lange kennt. Ich kenne Ermin Bicacic schon Ewigkeiten, auch wenn wir uns dann dazwischen 8, 9 Jahre nie oder gar nicht gesehen hatten. So haben wir uns doch wiedererkannt. Und das ist schön. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit Brian Behrendt, der auch in Lammer gewohnt hat hier in Braunschweig. Wir sind immer noch eng befreundet.
Stuttgarter Kickers jetzt?
Ja, er spielt jetzt in Stuttgart. Und wir hoffen sehr, dass er zurückkommt nach seiner Karriere und ja, dass er dann sich als Privatmensch und als Familienvater dann irgendwie mit seiner Familie hier wieder niederlässt. Da hoffen wir drauf.
Gibt es denn auch Spieler, mit denen du persönlich gar nicht klarkommst? Kannst du jetzt natürlich alle nennen?
Nee, gibt es eigentlich nicht. Also es gibt einfach ein distanzierteres Verhältnis, was aber gar nicht negativ gemeint ist, sondern weil es einfach grundsätzlich nicht so viele Berührungspunkte gibt. Genau, aber das ist ja wie im Job auch oder im Alltag. Man hat einfach Arbeitskollegen, mit denen es besser passt und andere wiederum, da ist man nüchterner oder etwas distanzierter.
Tobi und Lars zum Beispiel.
Zu Tobi und Lars bin ich distanzierter, ich bin zu dir viel enger. Ja, also nein, gibt keinen, der außer Reihe fällt, ehrlich gesagt. Ich mag sie alle gleich gern, nur mit dem einen oder anderen pflege ich einen intensiveren Kontakt.
Ganz normal, glaube ich. Ja. Was traust du denn dieser Truppe zu?
Eine stabilere Saison als zuletzt. Wir haben uns ja dieses Saisonmotto gegeben, gemeinsam wachsen. Das ist eher ein Auftrag nach innen, Wachstum in alle Bereiche zu schaffen. Aber natürlich irgendwie auch nach außen. Und da ist die Tabelle vordergründig. Ich glaube, dass das Fundament sehr gut ist in dieser Truppe. Ich glaube, dass es ein Faustpfand ist, dass das Trainerteam eingespielt ist mittlerweile, dass die Abläufe klar sind. Und ich glaube, die Mischung, die wird sich positiv niederschlagen. Ich finde, ja, wir haben den Saisonstart in Sand gesetzt, das muss man so sagen. Da braucht man auch nicht drum herum reden. Aber wenn man sich jetzt beziehungsweise fing ja an mit dem Karlsruhe-Heimspiel, was wir gegen ein absolutes Spitzenteam knapp verloren haben, wo wir echt aber auch sehr, sehr gute Ansätze gezeigt haben, haben wir dann zwischen den beiden Länderspielpausen 7 Punkte aus 4 Spielen geholt. Das ist fast ein Schnitt von 2 Punkten pro Spiel. Wenn wir das verstetigen können.
Damit steigst du auf.
Ja, aber das ist sehr vermessen.
Du rufst jetzt praktisch schon den Aufstieg.
Nein, das mache ich nicht. Veto. Ich glaube aber, dass die Jungs oder dass die Struktur in der Mannschaft alles hergibt dafür, dass wir mindestens Platz 14 erreichen und hoffentlich nicht bis zum letzten, vorletzten Spieltag zittern müssen. Ich glaube, danach lächzt auch das ganze Umfeld, dass wir mal so stabilere Punkte einsammeln, beziehungsweise stabiler Punkten in Summe. Genau, und was wir jetzt schon haben jetzt schon deutlich mehr Punkte als im Vergleichszeitraum letztes Jahr. Und ich glaube, dass wenn
das
wir
diesen... Das ist auch nicht so besonders schwer.
Das ist richtig, aber letztes Jahr brauchten wir natürlich einen enormen Kraftaufwand, um das überhaupt noch zu schaffen. Den werden wir dieses Jahr hoffentlich nicht brauchen. Und ja, genau. Also ich bin ehrlicherweise optimistisch und glaube total an die Jungs, glaube total an die Idee, die wir haben, glaube total an die Notwendigkeit des Kaderumbruchs und ja, quasi lade ich alle dazu ein, daran teilzuhaben, weil man sieht jetzt schon den Fortschritt, die Mannschaft einfach gemacht hat.
8 Spiele sind es noch, bis zur Winterpause nach deiner Rechnung 16 Punkte?
Wäre ein Traum. ja, ich glaube, wenn wir 2-stellig punkten, dann haben wir ein ordentliches Fundament für die Weihnachtszeit, dass wir die genießen können, anders als im vergangenen Jahr. Und laufen, was Daniel ja auch gesagt hat, der Musik nicht mehr hinterherlaufen. Das muss das Ziel sein. Und ja, ich glaube, wenn wir 10, 12 Punkte noch bis Weihnachten einsammeln, dann ist das irgendwie auch in einem realistischen Rahmen. Und das ermöglicht uns dann schöne Weihnachten und ja, alle Möglichkeiten für eine ordentliche Rückrunde und ja, fürs Erreichen unserer Saisonziele. Frühzeitiger.
Frühzeitiger, das war nochmal wichtig. Luca, vielen Dank. Danke, dass du die Einblicke gegeben hast. Komm gerne nochmal wieder.
Gerne, vielen Dank für die Einladung, wie gesagt. Ich habe das nicht ganz so oft, ich schicke
ja
eher.
Genau, du sitzt ja sonst eher da hinten auf einem Regiestuhl.
Genau. Die Anfragen kommen eher für andere Leute. Also ich habe mich sehr gefreut, vielen Dank. Ich hoffe, die Zuschauer haben Interesse dran und gefallen an dem Format.
Gehe ich von aus. Vielen lieben Dank, Luca. Mach's gut. Bis die Tage mal wieder. Ciao, mach's gut.